Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass zu so später Stunde doch noch so viele den Weg hierher gefunden haben, um sich jetzt für ein technisches Thema wie Entity Framework zu interessieren. Ich werde mich bemühen, in der gegebenen Zeit fertig zu werden, um nicht noch länger zwischen Ihnen und dem Abendessen zu stehen. Und werde deswegen an einigen Stellen leider auch ein bisschen komprimieren müssen. Lässt sich einfach in der Stunde nicht alles so machen. Kurz zu meiner Person, für diejenigen, die jetzt noch nichts von mir gelesen oder gehört haben an irgendeiner Stelle. Ich habe ja eine ganze Reihe von Artikeln und Büchern in den letzten Jahren veröffentlicht. Insgesamt 70 Bücher sind es jetzt schon geworden, habe ich vorhin auch auf Channel 9 gesagt. Das ist tatsächlich eine Menge. Das neueste Buch auch zu Entity Framework Core ist gerade erschienen als E-Book. Im wahren Leben entwickle ich aber Software, das mit dem Bücherschreiben und dem Vorträge halten. Das ist nur so ein Hobby nebenbei. Und ich benutze sehr viel Entity Framework, sowohl in der 6er Version als jetzt auch schon in der Core Version. Ja, wie erwähnt, es gibt eben neben dem Entity Framework Core Buch auch noch das zum Entity Framework 6, das Buch. Das Entity Framework 6 Buch kann man auch gedruckt bekommen bei Amazon. Das andere ist jetzt momentan nur als E-Book verfügbar, weil ich es genauso mache, wie Microsoft es auch mache. Ich veröffentliche erstmal eine unvollständige Grundversion, die dann von Iteration zu Iteration besser wird. Das ist auch ein ganz gutes Motto eben für Entity Framework Core an der Stelle. Und mein Buch hat im Moment 120 Seiten. Und wenn Sie es haben wollen, dann nehmen Sie diesen Code, den Sie hier auf der Folie sehen, mit diesem /Summit am Ende, weil dann ist es für Sie günstiger. Es kostet sonst eigentlich $15, so sind es dann nur $10. Was ich heute vorhabe mit Ihnen. Ich möchte erstmal allgemein über den Status und die Ziele von Entity Framework Core reden und dann den Funktionsumfang von Entity Framework Core mal mit dem Entity Framework 6 vergleichen und das eben in verschiedenen Themengebieten. Also wir werden uns das Forward Engineering angucken, das Reverse Engineering. Wir werden Daten lesen, wir werden Daten ändern natürlich, wir werden uns mit Beziehungen beschäftigen und auch so Themen wie Stored Procedures, Table Valued Functions und die direkte SQL-Ausführung. Und ganz zum Schluss werde ich natürlich ein Fazit ziehen, um Ihnen dann eine Empfehlung zu geben, in welchen Fällen Sie den Entity Framework Core jetzt schon einsetzen sollten und wann Sie es vielleicht nicht tun sollten. Erstmal zu Beginn möchte ich etwas motivieren mit der Strategieänderung bei Microsoft. Vielleicht hat der ein oder andere diese Bilder schon mal gesehen, aber vielleicht auch einige eben noch nicht. Ja, Microsoft-Mitarbeiter, die mit dem MacBook präsentieren, iPhone-Store-Apps, die von Microsoft stammen, ein Microsoft-Chef, der seine Liebe zu Linux verkündet, eine Ankündigung für einen SQL-Server für Linux, einhergehend mit einem .NET für Linux und einem PowerShell für Linux. Und dann jetzt, das war vor 2 Wochen, auch noch Microsofts Beitritt zur Linux Foundation, wo Microsoft eben jetzt verkündet, dass sie sich jetzt aktiv an der Weiterentwicklung von Linux beteiligen werden. Das alles wäre noch vor ein paar Jahren absolut unvorstellbar gewesen. Der Vorgänger von dem Satya Nadella hat noch Linux ein Krebsgeschwür genannt. Ja, also das zeigt, die Zeiten haben sich stark geändert und diese Änderung zieht sich eben jetzt auch durch ein Produkt wie Entity Framework. Entity Framework Core ist eine Neuimplementierung, plattformunabhängig, eben für alle Betriebssysteme verfügbar und es hat auf jeden Fall auch das Ziel, eine schlankere Implementierung zu sein, weniger Overhead zu produzieren und weniger RAM zu verbrauchen und dadurch insgesamt performanter zu sein als der Vorgänger. Außerdem will Microsoft zukünftig nicht nur relationale Datenbanken ansprechen, sondern auch NoSQL-Datenbanken. Das ist aber jetzt momentan noch nicht Realität. Microsoft hat im Rahmen der Beta-Phase zwar einmal dort einen Prototypen für Azure Table Storage bereitgestellt. Der läuft aber nicht auf der aktuellen RTM-Version. Sie werden sich da noch etwas gedulden müssen, um Datenbanken eben wie Azure Table Storage, DocumentDB und Redis dann auch über Entity Framework ansprechen zu können. Microsoft hatte ursprünglich einmal überlegt, dem Produkt auch einen neuen Namen zu geben, weil schon früh klar war, dass der neue OR-Mapper sich vom alten doch deutlich unterscheiden wird. Die erste Entscheidung war dann aber, dabei zu bleiben, dass es Entity Framework heißt und es eben dann 7.0 zu nennen. Dann allerdings wurde diese Entscheidung revidiert und das Ganze heißt jetzt Entity Framework Core 1.0. Also ein Entity Framework 7 gibt es nicht und wird es wahrscheinlich auch niemals geben. Microsoft wird das Entity Framework 6 zwar noch weiterentwickeln, also das klassische Entity Framework, noch weiterentwickeln. Eine Version 6.2 ist auch in Arbeit. Es wird vielleicht auch eine 6.3 und eine 6.4 geben, aber wahrscheinlich wird es dort niemals mehr eine Version 7 geben. Sie werden das Hauptinvestment von Microsoft in der Core-Welt erwarten dürfen. Wichtig zu erwähnen ist auch noch an der Stelle, dass ein Teil von diesem Entity Framework Core noch nicht fertig ist, nämlich die gesamten Tools, die Sie zur Entwicklungszeit benutzen, die sind alle weiterhin in der Preview-Version. Gleiches werden Sie dann morgen auch hören, wenn Sie einen Vortrag zu ASP.NET Core besuchen. Da gilt genau das Gleiche. Die Tools werden erst bis zum Ende des ersten Quartals 2017 fertig werden. Entity Framework Core kann in drei Welten für Sie tätig werden. Es kann tätig werden auf dem bisherigen .NET Framework, das meistens jetzt das .NET Full Framework genannt wird, um nicht von Classic oder Old Framework zu sprechen. Es kann laufen auf dem Entity Framework, Entschuldigung, auf dem .NET Core, dem neuen modularen .NET Framework von Microsoft, und es kann letztlich auch laufen auf Xamarin. Das ist sehr interessant, weil das bedeutet eben, wir können Entity Framework Core auch auf iOS und Android verwenden. Ja. Entity Framework ist also aber auch einsetzbar, wenn Sie noch nicht auf .NET Core wechseln wollen, sondern wenn Sie jetzt beim Full Framework erstmal bleiben, können Sie auch schon Entity Framework Core benutzen. Deswegen hier dieser Bereich, wo sich eben der rote Balken mit dem grünen überschneidet. Wenn Sie jetzt Entity Framework Core auf einem Mobilgerät benutzen, müssen Sie allerdings bedenken, dass Sie damit immer nur eine lokale Datenbank ansprechen können. So wie Sie es hier links sehen, können Sie zum Beispiel SQLite ansprechen. Das ist im Moment jetzt der einzige verfügbare Treiber, der allerdings auch direkt von Microsoft geliefert wird. Sie können nicht von einem Mobilgerät aus jetzt dann auf einen SQL-Server oder einen Oracle zugreifen. Das ist weiterhin nicht möglich. Das geht weiterhin, wie Sie da oben das sehen, nur über Web-Services. Und das wird auch so bleiben. In dieser neuen Welt ist es dann aber möglich, auf dem Server und auf dem Client eine gemeinsame Datenzugriffsschicht zu haben. Hier in dem Bild sehen Sie als Beispiel, dass auf dem Server, das ist dort von Ihrer Seite aus gesehen rechts dargestellt, ein Microsoft SQL Server verwendet wird und hier links auf dem Client ein SQLite. Und in beiden Fällen können Sie Entity Framework Core einsetzen. Sie können eine Datenzugriffsschicht implementieren, die in beiden Teilen gleich ist. Sie können auf dem Client und auf dem Server auch die gleichen Entitätsklassen oder Domainklassen oder Geschäftsobjektklassen benutzen, wie auch immer Sie sie nennen wollen. Und Sie haben also eine große Code-Wiederverwendung jetzt zwischen Client und Server, die Sie vorher nicht hatten. Was allerdings Entity Framework nicht adressiert, auch in der Core-Version nicht, ist das Thema der Datensynchronisierung. Also wenn Sie Daten auf den Client schaufeln, der dann offline mit diesen Daten arbeitet und später die zurücksynchronisieren wollen, dann müssen Sie dazu ein entsprechendes Framework einsetzen, das das ermöglicht. Und das tut Entity Framework eben nicht. Da gab es mal von Microsoft das Sync Framework, das aber leider auch nicht weiterentwickelt wurde. Momentan gibt es da jetzt keine aktuelle Lösung an der Stelle von Microsoft-Seite. Hier mal eine Liste der Provider, die Sie bekommen können. Sie sehen dabei, dass es eben neben den Providern von Microsoft auch schon Provider für MySQL gibt, Provider für DB2 gibt, für Oracle und für Postgres. Oracle selbst hat noch keinen eigenen Treiber. Der Treiber ist ein kommerzieller Treiber der Firma DevArt, aber das ist insofern auch nicht schlimm, weil DevArt hat immer performantere Treiber hergestellt als Oracle selber. Und ehrlich gesagt habe ich den Oracle-eigenen Treiber auch in der bisherigen Entity Framework-Version niemals vermisst. Dann kommen wir auch mal direkt zum Thema Performance. Microsoft hatte ja das Ziel, mit Entity Framework Core schneller zu sein. Und hier sehen Sie jetzt doch einige Balken, die ein bisschen erklärungsbedürftig sind. Es waren zu laden aus der Datenbank 10.000 Datensätze. Es gab 12 Spalten, es wurde nur die eine Tabelle gelesen, da waren jetzt keine Joins oder sonst irgendwas beteiligt. Und wenn ich einfach einen Data Reader benutze und darüber iteriere über das Ergebnis, ohne irgendwelche Bildschirmausgaben zu machen, ohne irgendein Data Binding zu machen, dann bin ich damit in 26 Millisekunden fertig. Solche Messdaten erhebe ich auch immer so, dass das 100 oder noch öfter mal durchläuft und das erste Messergebnis wird immer nicht mit berücksichtigt, weil der Kaltstart einfach kein valides Ergebnis an der Stelle ist. Dann sehen Sie hier, wenn ich das Ganze auf Objekte umkopiere durch händisches Implementieren von OR-Mapping, indem ich jede einzelne Spalte konvertiere in ein entsprechendes Property, dann brauche ich an der Stelle schon 50 Millisekunden fast. Ja, dann sehen Sie hier Daten für das Dataset und für Dataset mit OR-Mapping dabei. Und dann kommt dieser lange Balken. Dieser lange Balken, die 277 Millisekunden, das ist jetzt eben Entity Framework 6 im Tracking-Modus. Und danach kommt dann Entity Framework 6 im No-Tracking-Modus. Für diejenigen, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit Entity Framework haben, sei das kurz erklärt. Tracking-Modus bedeutet, dass Entity Framework die geladenen Objekte überwacht. Und wenn Sie dann Save Changes aufrufen, werden alle Änderungen, die Sie an den Objekten vorgenommen haben, zur Datenbank gespeichert. Wenn Sie den No-Tracking-Modus benutzen, dann kann Save Changes keine Änderungen speichern. Ihre Objekte sind dann nicht wirklich read-only, aber sie werden eben von Entity Framework nicht überwacht. Es gibt Tricks, wie man immer den No-Tracking-Modus verwenden kann und dann doch bei Bedarf in den Tracking-Modus noch wechselt, aber das ist dann wieder ein anderer Vortrag. Hier an der Stelle interessiert uns jetzt erstmal grundsätzlich nur, dass wenn wir uns die Zahlen darüber angucken, also mal den grau und den hellgrünen Balken, wir sehen, dass Entity Framework Core 1 in beiden Fällen schneller ist. Und zwar nochmal deutlich schneller, und zwar so schnell, dass Entity Framework Core 1 das gleiche Messergebnis ungefähr erzielt wie ein händisch implementiertes Mapping der Data Reader Ergebnisse. Und das ist ein sehr positives Ergebnis. Und dann werden Sie sich fragen, was die beiden Balken da oben noch bedeuten. Naja, das ist dann Entity Framework Core 1.1 auf .NET Core 1.1. Darunter, das war auf dem Full Framework. Und wenn wir jetzt eben Entity Framework 1.1 auf .NET Core 1.1 laufen lassen, dann sind wir noch mal etwas performanter an der Stelle. Ja, das ist eben sehr, sehr positiv, dass Microsoft es tatsächlich gelungen ist, den OR-Mapper deutlich zu beschleunigen gegenüber dem Entity Framework 6 und wir eben an das Ergebnis herankommen bzw. es noch überbieten können, was wir haben, wenn wir das OR-Mapping händisch kodieren würden. Jetzt ist es so, dass nicht in allen Szenarien Entity Framework Core zum jetzigen Zeitpunkt schon schneller ist. Ich habe hier mal als alternatives Messergebnis das Hinzufügen von 1000 Datensätzen aufgeführt. Ganz unten der rote Balken, das ist Entity Framework 6 bei Verwendung der Add-Methode. Darüber kommt Entity Framework 6 bei Verwendung der Add-Range-Methode. Und Sie sehen dann, bei Entity Framework Core macht es keinen Unterschied mehr, ob Sie Add oder Add-Range aufrufen. Der Leistungswert ist der gleiche, allerdings ist er ein bisschen schlechter, als wenn Sie eben AddRange in Entity Framework 6 benutzt haben. Microsoft sagt aber auch, dass eben das auch noch alles nicht am Ziel ist, sondern dass sie auch kontinuierlich an der Performance weiterarbeiten. Dann zum Funktionsumfang. Microsoft ist ja irgendwann mal mit Entity Framework 1 gestartet, hat die Versionen 2 und 3 übersprungen und in Version 4 einiges hinzugefügt. Dann kam die Version 5 mit neuen Features, dann kam die Version 6 mit neuen Features. Und jetzt kommt das Entity Framework Core, das eben nicht einfach eine Erweiterung davon ist, sondern ein Kasten, der eine gewisse Verschiebung hat. Sie sehen hier einen gelben Bereich, da sind dann eben neue Features drin, die es bisher nicht im Entity Framework 6 gab. Und Sie sehen hier einen blauen Bereich, da sind Features aus Entity Framework 6, die es jetzt im Core nicht mehr gibt. In der Core 1.1-Version sind noch ein paar von diesen blauen Features wieder hinzugekommen und die Entwicklung wird auch so weitergehen, dass wir noch einige Features aus dem alten Entity Framework auch im neuen sehen werden, aber es wird definitiv etwas übrig bleiben, es wird ein Stückchen hier übrig bleiben von Features, die wir niemals mehr in der neuen Core-Welt sehen werden und da möchte ich Ihnen als Beispiele mal nennen, dass es eben dort keine EDMX-Datei mehr geben wird, also auch gar kein Entity Data Model mehr. Es wird kein Database First und kein Model First Mapping mehr geben. Es wird keine Basisklasse Entity Object mehr geben. Es wird keine Basisklasse Object Context mehr geben und auch kein Entity SQL mehr geben. Das sind so die wichtigsten Dinge, die Microsoft jetzt nicht mehr nutzen wird. Ich frage mal hier in die Runde, wer von Ihnen benutzt Entity Framework mit Database First oder Model First? Ja, das sind noch einige. Ich muss auch die Hand heben. Ich habe also auch tatsächlich Projekte, in denen ich noch auf diesem Database-First-Model bin. Und da kommen wir am Ende auch noch mal zu, dass der Migrationsweg dann leider relativ weit sein wird. Wenn Sie schon mit dem Code-First arbeiten in Entity Framework 6, ist die Migration dann eben nicht so aufwendig. In Entity Framework Core kann man auch weiterhin Reverse Engineering bestehender Datenbanken betreiben. Es ist also nicht so, dass es ein reines codebasiertes Modell ist, wo Sie dann eben die Datenbank herausgenerieren müssen. Aber es gibt eben nicht mehr dieses Entity Data Model in der Mitte, sondern das ganze Mapping wird durch den Programmcode, den Sie schreiben, definiert. Einerseits durch die Entitätsklassen und andererseits eben durch das Fluent API von der Kontextklasse. Momentan ist auch das gesamte Entwicklererlebnis an der Stelle Kommandozeilen basiert. Also diesen Assistenten, den Sie aus Visual Studio bisher kennen, New Entity Data Model und dann kommt der Dialog und dann konnten Sie Tabellen auswählen, für die Sie jetzt ein Reverse Engineering machen wollten, die gibt es nicht mehr. Stattdessen gibt es ein PowerShell Commandlet, das heißt Scaffold DB Context und für den anderen Weg gibt es Add Migration und Add Database, was Ihnen schon bekannt vorkommt, wenn Sie schon mal mit Code First gearbeitet haben. Daneben sehen Sie in etwas kleiner geschrieben auch immer noch wieder alternative Befehle. Das sind die Befehle, die Sie nutzen würden, wenn Sie die Befehle nicht aus Visual Studio heraus ausführen wollen, sondern wenn Sie es einfach an der normalen Kommandozeile machen wollen, was jetzt unterstützt wird. Wenn Sie zum Beispiel eben auf einem Linux-System arbeiten, wo es gar kein Visual Studio gibt, dann können Sie dort mit diesen Kommandozeilenbefehlen trotzdem eben den Code für ein Reverse Engineering einer Datenbank generieren. Entity Framework Core ist definitiv in der Version 1.1 noch unvollständig. Das sagt auch das Entwicklungsteam bei Microsoft. Hier ist verlinkt eine Roadmap. Ich gehe mal kurz auf diese Internetseite. Dann werden Sie dort eben eine lange Liste von Features finden, wo Microsoft selber sagt, ja, das sind Dinge, die sehen wir selber als kritisch an, die wir noch nicht implementiert haben, aber wir mussten eben jetzt irgendwann mal mit einer Version 1 rauskommen und haben uns entschlossen, einige Dinge erstmal zu vertagen. Dann gibt es auch noch eine weitere Liste der High-Priority-Features, wo eben auch Dinge drinstehen, wie zum Beispiel ein End-to-M-Mapping. Da komme ich gleich noch mal zu, wie da im Moment der Workaround aussieht. Aber da stehen eben auch einige Dinge drin, die man auf jeden Fall dann beachten muss, bevor man die Entscheidung trifft, Entity Framework Core einzusetzen. Auch in der Version 1.2 werden nicht alle diese Punkte behoben sein. Microsoft wird da noch einige Monate brauchen, um das zu realisieren. Auch die Dokumentation ist noch nicht auf dem Stand, wie wir sie von Entity Framework 6 jetzt kennen. Wir haben hin und wieder da eine Meldung, die heißt "This topic hasn't been written yet". Alternativ dazu haben Sie aber dadurch, dass es wirklich Open Source vor Ihren Augen ist, die Möglichkeit, jederzeit auf GitHub den Quellcode einzusehen. Und Sie haben auch jederzeit die Möglichkeit, in den Issue-Tracker hineinzuschauen und zu sehen, woran Microsoft gerade arbeitet oder selbst dort eben Bugs einzustellen oder Fragen zu stellen. Und Sie werden sehen, dass da wirklich Antworten von Microsoft an der Stelle denn eben auch erfolgen. Es gibt hier, wenn wir das zum Beispiel mal sehen, dann wirklich auch Issues, wo dann wirklich ausführlich diskutiert wird. Ja, das war jetzt eines. Da hat nur einer immer wieder das Gleiche eingestellt oder ähnliche Sachen. Das war jetzt kein so guter Treffer. Nehmen wir mal den. Ja, da sehen Sie hier, da wird wirklich aktiv online diskutiert. Also wir haben jetzt in dieser neuen Core-Welt die Möglichkeit, direkt in das Issue-Tracking-System von Microsoft hereinzuschauen und direktes Feedback von Microsoft eben auch zu erhalten. Und als erste Demo möchte ich Ihnen jetzt einmal zeigen, Entity Framework Core in einer Windows 10 Universal App in Verbindung mit SQLite. Sie haben ja wahrscheinlich gehört, dass Microsoft letztes Jahr eine Berliner Firma namens Wunderlist aufgekauft hat und dafür über 100 Millionen Dollar gezahlt hat. Ich habe das mal zum Ansporn benommen, meine eigene Tasklist zu implementieren und sie Miracle List zu nennen. Ich warte auf das Kaufangebot von Microsoft an der Stelle. Und da steht jetzt eben, ist in meinen Vortrag vorbereiten soll. Na gut, das habe ich jetzt hoffentlich schon erledigt, weil sonst wäre das jetzt schlecht für diesen Vortrag. Aber ich habe morgen noch ein Interview. Das müsste ich dann vorbereiten. Das könnte ich jetzt da mal eintragen. Sie sehen, die Funktionalität ist relativ simpel. Das UI ist auch relativ überschaubar. Wichtig an der Stelle ist einfach, wenn ich die App schließe und sie danach wieder öffne, dass die Daten, die ich vorher da eingegeben habe, da auch wieder drin sind. Ja, so noch Master Detail auch. Hier gibt es noch ein paar Details zu den einzelnen Items an der Stelle. Und dann wollen wir uns mal eben angucken, wie viel Programmcode dafür jetzt notwendig war in dieser Windows Universal App. Und das hier ist quasi der Startcode, der ausgeführt wird, wenn diese Anwendung eben startet. Dabei wird einfach geprüft, gibt es diese Datenbank schon? Und wenn es sie nicht gibt auf diesem System, dann wird sie ad hoc dort angelegt. SQLite-Datenbank bedeutet, dass ich einfach nur ein File habe. Der Name dieser Datei, der ist in dieser Kontextklasse in der Methode useSQLite dann eben hier übergeben worden an Entity Framework. Das Ganze eingebettet in das neue OnConfiguring, das es in der Form bisher nicht gab an der Stelle. Gleich geblieben ist, dass ich DB-Sets habe, die dann eben auf die Entitätsklassen verweisen. Und auch meine Entitätsklassen sind wie bisher plain old CLR-Objects, also keine Basisklasse, kein Interface oder irgendwas. Ja, das ist genau das, was man bisher bei der Code-First-Vorgehensweise in Entity Framework 6 eben auch gemacht hat. Auch wenn wir uns dann die einzelnen Datenzugriffe anschauen, wird Ihnen sehr, sehr viel bekannt vorkommen. Der Kontext wird instanziiert. Ich kann auf dem DB-Set-to-List aufrufen. Wenn ich was hinzufügen möchte, dann benutze ich dafür die Add-Methode oder die Add-Range-Methode, wie Sie hier an dieser Stelle sehen, und dann rufe ich Save-Changes auf. Wenn ich etwas löschen möchte, dann lade ich es und lösche die einzelnen Elemente und rufe dann Save-Changes auf. Das ist bei größeren Datenmengen natürlich ineffizient und deswegen kann ich weiterhin auch direkt SQL-Befehle absetzen und so eben Massenoperationen zur Datenbank senden. Das kann ich auch gegen SQLite an der Stelle machen. So, das ist also vieles von dem, was uns bisher bekannt ist. Das ist nicht so ein großer Unterschied zu der bisherigen Vorgehensweise. Der Vorteil ist eben jetzt an der Stelle, dass wir hier tatsächlich eben in einer Windows Universal App arbeiten können oder eben auch in einer Xamarin App. Wenn wir dann an einige Stellen mal ins Detail gehen, dann werden wir feststellen, dass es dann schon noch einige API-Unterschiede gibt. Was Sie hier sehen, sind jetzt vier Varianten und gültig tatsächlich ist die letzte hier unten, die sehr ähnelt der Variante, die Sie aus EF6 kennen. Es gab verschiedene Zwischenstufen. Microsoft hat versucht, das API durch andere Namen intuitiver zu machen. Microsoft ist aber auch zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht gelungen ist, diese Namen wirklich deutlich intuitiver zu machen. Und deswegen hat man sich entschlossen, letztlich wieder fast zum ursprünglichen API an der Stelle zurückzukehren. Ich finde es eine weise Entscheidung, an der Stelle eben auch zu sagen, wir haben verschiedene Dinge probiert und es ist nicht deutlich besser geworden. Ich möchte das deswegen erwähnen, an der Stelle so explizit, weil wenn Sie im Internet jetzt halt googeln nach bestimmten Themen zu Entity Framework Core, dann kann es Ihnen durchaus passieren, dass Sie zu irgendwelchen Beiträgen aus den Beta-Versionen kommen und da eben eine andere Syntax vorfinden. Also ich möchte explizit darauf hinweisen, dass sich zwischen den Beta-Versionen und der Version 1.0 sehr, sehr viel geändert hat. Es gab auch mal eine Release-Candidate-Version, nach der hat sich auch noch sehr, sehr viel geändert. Also es war keineswegs so, dass nach der Release-Candidate-Version es keine API-Änderungen mehr gab. Viele API-Änderungen, die Microsoft vorgenommen hat, sind aber auch zu unseren Gunsten. Also wenn Sie mal hier sehen, wie umständlich man vorher definieren musste im Fluent API, dass man gerne einen Index haben möchte, da ist die neue Syntax, die Sie unten sehen, doch jetzt deutlich einfacher und intuitiver zu verstehen. Eine Sache, die Sie auch berücksichtigen müssen, wenn Sie eben mit Core arbeiten, ist, dass es eine neue Konvention gibt, wie Tabellennamen in der Datenbank heißen. Bisher hießen die Tabellen im Standard ja wie der Klassenname dann in den Plural gesetzt. Also aus meiner Klasse Flug würde dann bei Entity Framework 6 im Standard Flugs werden, weil Entity Framework 6 eben nur englische Namen versteht und eben keine deutschen. Bei Entity Framework Core 1 ist es so, dass dort nichts in den Plural gesetzt wird, sondern es wird immer standardmäßig der Name genommen, den Sie bei dem DB-Set vergeben haben, was ich hier unterstrichen habe. Also wenn Sie DB-Set von Flug und schreiben und das Flugset nennen, dann ist das der Standardname für Ihre Datenbanktabelle. Das müssen Sie natürlich nicht so akzeptieren. Ich habe Ihnen hier den Zweizeiler hingeschrieben, mit dem Sie erreichen können, dass für alle Tabellennamen im relationalen Modell in der Datenbank gilt, dass sie genauso heißen wie die Klassennamen. Ja, also Sie sehen, auch hier kann man weiterhin die Konventionen sehr leicht außer Kraft setzen und mit anderen Konventionen überschreiben. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es kein N-zu-M-Mapping gibt. Jetzt werden Sie alle aber Datenbanken haben, in denen einfach N-zu-M-Abbildungen vorkommen und Sie werden sich fragen, ja, was tue ich denn dann? Naja, Sie tun im Entity Framework Core genau das Gleiche, was Sie im relationalen Datenbankmodell eben auch tun. Sie haben dort ja eine Zwischentabelle und Sie müssen jetzt für diese Zwischentabelle eben auch eine Zwischenklasse in Ihrem Objektmodell anlegen. Entity Framework 6 hat an der Stelle immer wegabstrahiert und hat eben in meinem Szenario direkt dafür gesorgt, dass ein Flug eine Liste von Passagieren hat und ein Passagier eine Liste von Flügen hat. Jetzt ist es so, ein Flug hat eine Liste von Buchungen und eine Buchung hat eine Beziehung zu einem Passagier und der Passagier hat eben eine Liste von Buchungen und die wieder eine Beziehung zu einem Flug. Ich weiß natürlich, dass das nicht optimal für das Data Binding im UI ist, diese Situation, und Microsoft weiß das auch und es steht auch auf der Liste zumindest der High Priority Features von dem, was Microsoft auch noch nachrüsten möchte. Aber momentan haben wir eben diese Zwischenentität. Gleiches gilt für die Abbildung von Vererbungsbeziehungen. Wir sind da aus Entity Framework 6 auch sehr verwöhnt gewesen, dass es dort verschiedene Optionen gab, nämlich das Table per Type Mapping, das Table per Concrete Type Mapping und das Table per Hierarchy Mapping. Momentan haben wir bei Entity Framework Core nicht mehr die freie Wahl zwischen diesen drei Vererbungsabbildungsarten, sondern Entity Framework Core entscheidet für uns. Das heißt, es wird immer entweder Table per Concrete Type oder Table per Hierarchy gemacht. Table per Type gibt es gar nicht im Moment. Und das wird aber auch danach gerüstet werden. Wenn Sie jetzt Reverse Engineering einer bestehenden Datenbank machen, die eben so ein Table per Type Konzept verfolgt, dann führt das dazu, dass Sie die Tabellen sehr wohl in Entity Framework benutzen können, nur dann ist es eben nicht so, dass Sie im Code haben, ein Pilot erbt von der Basisklasse Person, sondern ein Pilot hat ein Objekt vom Typ Person als Assoziation dann eben in Ihrem Objektmodell. Das macht es natürlich auch nicht so schön und erschwert natürlich auch die Migration bestehenden Programmcodes. Aber auch das, ich habe mal das passende Issue auf GitHub dort eingetragen, ist bei Microsoft auf der Agenda und Sie können dann eben über GitHub verfolgen, wie weit die Arbeiten an dieser Sache auch fortgeschritten sind. Zu den neuen Features, die jetzt hinzugekommen sind, gehört, dass Sie jetzt beim Forward Engineering, auch gegebenenfalls beim Reverse Engineering, Standardwerte der Datenbank definieren können. Das heißt, Sie können in dem Objektmodell sagen, dass die Datenbank einen Standardwert vergibt. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit Werten, die Sie im Konstruktor in Ihren Objekten eintragen, sondern das sind eben Werte, die von der Datenbank in das Objekt eingetragen werden, nachdem Sie das Objekt zum ersten Mal zur Datenbank geschickt haben. Und wenn die Datenbank dann eben feststellt, da gibt es keinen Wert drin, dann wird sie diesen Default Value an der Stelle vergeben. Deswegen muss in Ihrem Fluent API auch immer dieser Zusatz Value Generated on Add stehen, damit nämlich Entity Framework weiß, dass nach einem Insert Statement sofort ein Select Statement ausgeführt werden muss, um eben die von der Datenbank vergebenen Standardwerte dann auch in das Objekt zu übernehmen. Ja, dieses nachträgliche Select nach dem Insert müssen Sie selbstverständlich nicht händisch kodieren. Das macht Entity Framework für Sie automatisch. Das heißt, nach einem Save Changes sind dann die Standardwerte aus der Datenbank in Ihrem Objekt. Wenn Sie Standardwerte vergeben wollen, direkt bei der Instanzierung des Objektes, machen Sie das wie bisher durch den Konstruktor. Eine sehr schöne Funktion in Entity Framework Core ist auch der Shadow State. Mit dem Shadow State kann man nun Spalten in einer Datenbanktabelle ansprechen, die es im Objektmodell gar nicht gibt. Und damit ermöglicht Entity Framework Core ein Szenario, was mit Entity Framework 6 gar nicht möglich war. Nämlich auch mit Datenbanken zu arbeiten, die sich nach dem Kompilieren noch erweitern, weil sie Kunden haben, denen Sie erlauben, zusätzliche Felder in Ihren Datenbanken einzutragen. Ja, Sie haben auch ein UI, wo dann diese zusätzlichen Felder entsprechend generisch gerendert werden. Und bei Entity Framework 6 hatten Sie aber keine Chance, per Entity Framework auf diese Informationen zuzugreifen, weil Entity Framework 6 eben beschränkt war auf alle zur Compile-Zeit bekannten Spalten. So, jetzt können Sie eben, wie Sie das hier sehen, einerseits in der Definition des Modells eben angeben, es gibt eine zusätzliche Spalte vom Typ DateTime, die heißt letzte Änderung. Ja, dieser hier in Anführungszeichen angegebene Wert, der muss natürlich da nicht hardcodiert sein, er könnte jetzt in irgendeiner Variable stehen. Das tut er in meinem Demo-Code, den ich Ihnen mitliefere, auch. Ich habe das jetzt hier nur deswegen so gemacht, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. So, und dann können Sie eben in Link Queries, wie Sie hier sehen, auch auf diese zusätzliche Eigenschaft zugreifen. Natürlich nicht ganz so einfach, wie Sie das über ein Property können, das zu der Entitätsklasse dazugehört, weil Sie jetzt ja nicht mit der Punktnotation darauf zugreifen können, weil Ihre Klasse kennt ja dieses Property nicht. Dafür gibt es eine Klasse, die heißt einfach EF. Und diese EF-Klasse, die hat eine Methode .property und über die können Sie eben dann den Zugriff auf diese zusätzlichen Spalten aus der Datenbank gestalten. Und dann können Sie eben auch solche Dinge machen, wie dass Sie eben zum Beispiel in Save Changes jedes Mal, wenn ein Datensatz gespeichert wird, dann so ein Property wie letzte Änderung mit dem aktuellen Date-Time beschreiben und dann dafür sorgen, dass immer das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung in der Datenbank abgelegt ist. Ja, dieses Beispiel, was ich hier gerade auf der Folie gezeigt habe, werden Sie hier eben auch in meiner Foliensammlung finden, in meinen Demo-Codes finden. Und dort ist es dann eben auch richtig gemacht, dass der Name da eben nicht hardcodiert ist, sondern dieser Name natürlich variabel ist. Es ist jetzt nur für eine Spalte realisiert, aber Sie können natürlich beliebig viele Spalten mit diesem Shadow State haben. Und wenn Sie das ablaufen lassen, werden Sie eben feststellen, dass tatsächlich eben immer in dem Datensatz abgelegt wird, wann der denn zuletzt geändert wurde. Ja. Ja, Sie können, wie ich schon sagte, Forward Engineering machen und Reverse Engineering. Gucken wir uns momentan erstmal das Forward Engineering etwas genauer an. Ich hatte ja schon gesagt, Add Migration und Update Database gibt es weiterhin. Ein paar Dinge haben sich allerdings doch verändert. Erster Punkt, es gibt kein Enable Migrations mehr. Diesen Befehl müssen Sie nicht mehr zu Beginn ausführen. Zweiter Punkt, wenn Sie ein SQL-Skript erzeugen wollen, schreiben Sie nicht mehr Update Database-Script, sondern Sie haben dafür ein neues Commandlet namens Script Migration. Dritte und wesentliche Änderung an der Stelle ist, dass der Snapshot, der gebraucht wird, um festzustellen, was sich seit der letzten Migration geändert hat, der wird nicht mehr als ein Blob in einer RESX-Datei abgespeichert, sondern selbst wieder als eine C-Sharp-Klasse. Möchte ich Ihnen kurz hier zeigen. Das heißt, wenn wir uns mal den Kontext hier ansehen, sehen wir, dass wir 6 Migrationsschritte im Moment haben. Der 6. Migrationsschritt hat jetzt gerade hier noch eine Column-Ausweisnummer ergänzt für die Tabelle Mitarbeiter. Und der Model Snapshot, der ist jetzt wiederum eine C-Sharp-Klasse. Und in dieser C-Sharp-Klasse ist eben der aktuelle Zustand wiedergegeben, wie wir ihn nach Ausführung dieser Migration vorfinden. Sie sehen also, die Ausweisnummer taucht da auch drin auf. Wenn jetzt nun als nächstes Sie wieder eine Veränderung an Ihrer Entitätsklasse vornehmen, wird einfach Entity Framework Core den Zustand Ihrer Entitätsklasse mit diesem Snapshot vergleichen und wird damit feststellen, was sich geändert hat. Soweit so gut, das ging ja bisher auch. Was allerdings nicht funktioniert hat und zumindest nicht ohne große Schmerzen funktioniert hat an der Stelle, ist, wenn Sie in einem Team mit mehreren Leuten solche Migrations angelegt haben. Dann haben Sie nämlich Konflikte bekommen, die Sie nicht automatisiert lösen konnten und die Sie auch händisch nur schwer lösen konnten, weil Sie nämlich zwei unterschiedliche Zustände von diesem Blob hatten. Und ein Versionsverwaltungssystem kann kein Blob mergen. Hier jetzt dadurch, dass dieser Snapshot nur noch eine C-Sharp-Klasse ist, ist das Mergen in vielen Fällen automatisiert möglich und in den anderen Fällen zumindest einfacher manuell möglich, als das bisher der Fall war. Das ist also ein wesentlicher Fortschritt. Außerdem kann man nun mehrere Add-Migration-Befehle nacheinander ausführen und dann irgendwann später Update-Database aufrufen. Das ging bisher auch nicht. Da hat sich dann Add-Migration immer beschwert und gesagt, es gäbe noch eine Pending-Migration, die müsste ich erstmal ausführen, bevor ich eine neue anlegen könnte. Ja, dieser Unsinn ist jetzt auch nicht mehr da. Migrationen zur Laufzeit sind auch möglich. Da rufen Sie dann einfach Context Database Migrate auf. Das heißt, Sie erzeugen gar nicht zur Entwicklungszeit irgendein SQL-Skript, sondern Sie liefern die Anwendung in einer neuen Version aus und die Anwendung weiß dann, wie sie die Datenbank auf die neue Version hieven muss. Die Einschränkungen an der Stelle, die es in der Vergangenheit gab, in bestimmten Situationen, gibt es allerdings auch weiterhin. Also wenn Sie aus einer 1-zu-n-Kardinalität plötzlich eine n-zu-m machen wollen, dann werden Sie weiterhin auch ein bisschen manuell eingreifen müssen, weil das Tool einfach sonst Schwierigkeiten hat, Ihren Datenbestand an der Stelle zu erhalten. Gleiches gilt eben beim Umbenennen von Spalten ist es so, oder Tabellen auch, dass das Tool immer davon ausgeht, dass Sie die alte Spalte gelöscht haben und die neue Spalte ergänzt haben. Weil, das ist eigentlich kein Problem von Entity Framework Core, nämlich der SQL-Server und die anderen Datenbankmanagementsysteme nichts von einer Spalte als Identität erhalten. Also da gibt es keine GUID im Hintergrund, woran Entity Framework Core erkennen könnte, dass die Spalte, die da jetzt neu ist, eigentlich die alte Spalte ist, nur mit neuem Namen. Und deswegen, das sind immer noch Situationen, in denen Sie immer noch in das, was die Add-Migration generiert, manuell eingreifen müssen. Ja, das Reverse Engineering, sagte ich ja schon, machen Sie nicht mehr über ein grafisches Tool, sondern momentan an der Kommandozeile. Und das möchte ich Ihnen in einer Live-Demo auch einmal kurz vorführen. Die Folie ist an der Stelle für Sie zum Nachlesen dann gedacht, damit Sie das auch nochmal im Detail nachvollziehen können. Ich habe hier unten schon mal ein neues, leeres Projekt vorbereitet, in dem im Moment noch nichts von Entity Framework Core installiert ist. Und ich beginne jetzt erstmal damit, dass ich mit Hilfe des NuGet Package Managers die notwendigen Entity Framework Core Komponenten da installiere. Der erste Befehl ist, den hatte ich glaube ich doch schon ausgeführt. Nö, habe ich nicht. Das ist das falsche Projekt. Ja, danke. Jetzt sehe ich es. So, also ich muss die Entity Framework Core Tools installieren und ich mache mal ganz bewusst mal diese References hier auf, damit Sie sehen, dass das jetzt durchaus bedeutet, dass Sie da jetzt nicht ein NuGet-Paket bekommen, sondern einige NuGet-Pakete werden dadurch hinzugefügt. Interessanterweise sind das eben auch alles NuGet-Pakete, die Sie dann nachher zur Laufzeit nicht mehr benötigen, weshalb es sich auch anbietet, ein eigenes Projekt zu haben, von dem aus Sie diese Migration starten. Also Sie können den Code dann hinterher in ein anderes Projekt generieren und Sie wollen nämlich nicht, dass Sie Referenzen auf ASP.NET Core Hosting haben, auch wenn Sie gar kein ASP.NET Core programmieren wollen. So, dann brauchen Sie noch ein zweites Paketset an der Stelle, das eben dann die konkrete Implementierung der Tools für den SQL-Server beinhaltet. So, und wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie im dritten Schritt dieses Commandlet Scaffold DB-Kontext ausführen. Und der sagt erstmal, die Assembly findet er nicht, da müssen wir vielleicht einmal kompilieren. Ja, da sagt immer noch was, gefällt ihm nicht. Das ist spannend. Live Reverse. So, vorhin hat es noch funktioniert, als ich es ausprobiert habe. Einmal nochmal alles kompilieren. Ja, gut. Interessanterweise meckert er nicht darüber, dass die nicht kompilierbar ist. Ich gucke mal eben auch gerade rein, ob da eine, die ist eigentlich da, aber das Tool mag sie nicht finden. Das ist so ein Fall, wo man in der Regel Visual Studio dann einmal neu starten muss und dann geht's. Ist aber nicht schlimm, weil ich habe das natürlich vorbereitet und kann Ihnen das Ergebnis einfach zeigen, was hier rauskommt. Und zwar hier kommt jetzt genau das raus, dass eben eine Kontextklasse generiert wird, die von DB Context erbt. Diese Kontextklasse hat eben dann ein onConfiguring. Da ist der Connection String hinterlegt. Der wird jetzt nicht mehr wie bisher standardmäßig in die App Config gepackt. Da sind im Moment Sie selber für zuständig, diesen Schritt zu gehen. Aber das ist kein großer Aufwand, wie Sie ja wissen. Dann haben Sie dieses OnModelCreating. Und gegenüber dem bisherigen Reverse Engineering hat sich hier geändert, dass alle Konfigurationseinstellungen für Ihr Objektmodell standardmäßig im Fluent API vorgenommen werden. Die bisherige Reverse Engineering Funktion für das Code First, die hat ja eine Mischung aus Datenannotationen in den Entitätsklassen gemacht und dem Fluent API. Nun ist es so, dass standardmäßig alles ins Fluent API wandert. Wenn Sie sich die Entitätsklassen angucken, die sind völlig frei von irgendwelchen Datenannotationen. Also hier zum Beispiel an dieser Stelle sehen Sie dieser PK-Flugnummer, der wird nicht automatisch als ein Primary Key erkannt werden. Da hätte ich jetzt eckige Klammern Key drüber schreiben müssen. Oder aber ich muss eben im Fluent API dafür sorgen, dass das Ganze als Key akzeptiert wird. Und Sie haben aber die Möglichkeit, über eine Einstellung bei diesem Commandlet Scaffold DB Context zu erreichen, dass auch wieder Datenannotationen benutzt werden, dort, wo es welche gibt. Also, dass an dieser Stelle das nicht im Fluent API stehen würde, sondern eckige Klammern Key eben vor Ihrem Primary Key in Ihrer Entitätsklasse stehen würde. Genauso haben Sie bei dem Scaffold DB Context die Möglichkeit, eben auch andere Parameter noch anzugeben, zum Beispiel Tables. Das ermöglicht Ihnen einzuschränken, für welche Tabellen aus der Datenbank Sie eben generieren möchten. Das können Sie auch auf verschiedene Schemata einschränken, wenn Sie Ihre Tabellen in verschiedenen Schematas haben. Was Sie allerdings im Moment nicht können, ist, wenn Sie einmal ein Modell per Reverse Engineering erzeugt haben und Sie dann in Ihrem Datenbankschema noch Spalten ergänzen, Ihr Modell aktualisieren. Dieses Feature ist im Moment nicht verfügbar. Das gibt es ja für Database First in EF6. Das gab es auch nicht für das Reverse Engineering mit Code First in EF6. Und das gibt es momentan hier auch noch nicht. Steht zwar auch auf der Liste bei Microsoft, ist aber noch nicht realisiert. Das heißt, momentan haben Sie zwei Optionen. Erste Option ist, Sie löschen einfach eine generierte Klasse wieder und lassen sie nochmal neu generieren. Das machen Sie natürlich nur, wenn Sie da nichts händisch ergänzt haben. Oder die zweite Option ist, Sie ergänzen einfach hinzugefügte Spalten, indem Sie zusätzliche Properties dann eben in diese Klasse auch händisch eintippen. Wenn Sie neue Tabellen hinzufügen, ist das Problem nicht vorhanden, weil dann können Sie durch -tables einfach den Namen der neuen Tabelle angeben und dann wird eben dafür der Code generiert. Ja, jetzt kommen wir zu Link in Entity Framework Core. Und da gibt es viel Licht und auch viel Schatten, muss ich direkt vorweg sagen. Erstmal grundsätzlich haben wir ja schon gesehen, es hat sich nicht viel geändert an dem API an der Stelle. Immer noch die gleichen grundsätzlichen Methoden, mit denen Sie dort arbeiten können. An einigen Details hat Microsoft Verbesserungen vorgenommen, wie zum Beispiel, dass wenn Sie Skip benutzen, Sie jetzt kein Order By mehr angeben müssen. Bisher war es so, dass wenn Sie einen Skip verwendet haben und hatten kein Order By, haben Sie immer einen Laufzeitfehler bekommen, dass Ihr Result Set nicht sortiert sei. Wenn Sie schon mal Link to SQL, den Vorgänger von Entity Framework, damals benutzt haben, dann wissen Sie, dass dort auch automatisch nach dem Primary Key sortiert wurde, wenn Sie keine Sortierung angegeben haben. Diese Implementierung hat Microsoft dann jetzt in Entity Framework Core auch übernommen. Das generierte SQL ist leichter lesbar, weil Microsoft die Variablennamen, die es in ihrem Quellcode gibt, auch in das generierte SQL übernimmt. Ja, so können Sie eben leichter den Zusammenhang von den Befehlen erkennen. Was auch ein großer Fortschritt ist, dass nun Projektionen auf Entitätstypen möglich sind. Diese Zeilen, die Sie dort oben sehen, die können Sie in Entity Framework 6 nicht ausführen. Sie würden dort immer den Laufzeitfehler bekommen, dass es nicht möglich ist, innerhalb einer Link-Query einen Entitätstyp zu konstruieren. In Entity Framework 6 müssten Sie immer hier an dieser Stelle den Klassennamen Flug weglassen und einen anonymen Typ erzeugen und dann von dem anonymen Typ wieder auf Ihren Entitätstyp im nächsten Schritt umkopieren. Das war auch sehr, sehr lästig. Nun können Sie auf elegante Art und Weise direkt festlegen, dass Sie eben nicht alle Spalten, sondern nur bestimmte Spalten laden möchten, was eben sehr häufig vorkommt, natürlich in relationalen Datenbankmodellen. Entsprechend sehen Sie hier drunter auch, wird auch nur das SQL erzeugt, das eben auf genau diejenigen Properties bzw. dann eben Spalten zugreift, die Sie da oben auch adressiert haben. Ja, jetzt möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen von etwas, was Sie wahrscheinlich so nicht erwarten würden. Und zwar dieses Beispiel ist ein Group-By-Statement. Ich habe hier einfach nur gewollt, dass ich eine Liste aller meiner Abflugorte bekomme und die Anzahl der Flüge von jedem Abflugort. Gut, ich führe dieses Beispiel mal aus und werde sehen, dass ich auch das gewünschte Ergebnis erhalte. Was ich mir allerdings nicht gewünscht habe, ist das, was im Untergrund dort eben dann passiert ist. Dazu muss ich allerdings, sehe ich gerade, noch einmal den Profiler neu starten. Den hatte ich versehentlich beendet. Also nochmal den SQL-Server Profiler mitlaufen lassen, nochmal das passende Profiling-Profil eben auswählen. So, jetzt läuft er. Und jetzt starte ich das Beispiel nochmal. Und dann werden wir sehen, das ist der SQL-Befehl, der hier zur Datenbank geschickt wurde. Und ja, ich hoffe, Sie können es bis hinten erkennen. Ich kann sonst auch nochmal eben die Windows-Lupe hier aktivieren an der Stelle, damit Sie das groß sehen. Sie werden mit großem Erschrecken feststellen, dass in diesem SQL-Befehl, der zur Datenbank gelangt ist, es kein Group-By gibt, sondern Entity Framework hat tatsächlich alle Datensätze aus der Datenbank abgeholt und hat im RAM gruppiert. Das ist relativ bitter. Wenn Sie sehr, sehr viele Datensätze haben, werden Sie damit keine gute Performance erzielen können. Das ist nicht dauerhaft so, das ist eben jetzt auch einer Tatsache geschuldet, dass noch nicht alles fertig ist und es steht eben auch auf der Liste, dass Group-By-Statements in Zukunft dann eben auch in der Datenbank ausgeführt werden müssen, wobei ich ehrlich gesagt diesem Feature eine deutlich höhere Priorität eingeräumt hätte, Microsoft-seitig, muss ich gestehen. Aber gut, ich bin ja nicht im Entwicklungsteam selbst dabei. Sie werden auch andere Situationen finden, wo es Ihnen ähnlich geht. Also wenn Sie zum Beispiel diese Link-Query hier sehen, werden Sie feststellen, dass dieser Teil hier auch im RAM ausgeführt wird, weil auch für DateTimeNowAddDays eben keine Repräsentation bisher in SQL implementiert ist. Oder auch für ToString_contains noch so eine Situation, auch das wird im RAM ausgeführt. Das ist natürlich relativ kritisch. Da können Sie natürlich tatsächlich große Fehler machen und Microsoft hat zumindest Folgendes eingebaut. Und zwar können Sie durch eine Einstellung in dem Kontext, das ist diese hier, erreichen, dass wenn es zu dieser Situation der sogenannten Client Evaluation kommt, Sie dann eben nicht einfach das Ergebnis bekommen, sondern Sie in der Entwicklungsumgebung dann halt entsprechend einen Laufzeitfehler bekommen, der Ihnen sagt, das kann ich nicht in der Datenbank ausführen. Ja? Also das ist schon mal sehr gut, so dass es Ihnen einfacher fällt, solche Situationen auch zu finden, in denen diese Client Evaluation stattfindet, weil sonst werden Sie wahrscheinlich nicht ahnen in manchen Situationen, dass das nicht zur Datenbank übersetzt werden kann bisher. Ja, was macht man denn dann jetzt, wenn man dann gruppieren will mit Entity Framework Core? Man könnte Folgendes versuchen, theoretisch. Man schickt einfach einen SQL-Befehl ab, der eben das Gruppieren ganz klassisch definiert. Ja, macht das mit from SQL, das ist die neue Methode, mit der man SQL-Befehle abschicken kann und sagt, map mir das bitte mal auf Gruppe. Und Gruppe ist diese Klasse. Ja, mit Ort und Anzahl. Naja, wenn ich das ausführe, werden Sie allerdings die Rückmeldung bekommen, dass auch das leider momentan nicht implementiert ist. Sie können bei From SQL im Moment eben nur Entitätsklassen angeben oder Geschäftsobjekte eben, die Sie an den Kontext gebunden haben. Aber meine Gruppierung ist ja keine Entitätsklasse an der Stelle. Also ich könnte jetzt noch einen Hack machen, dass ich in der Datenbank eine Tabelle anlegen würde, die genau diese Struktur hätte. Aber das ist auch nicht wirklich schön an der Stelle. Ich behelfe mir in diesen Situationen in meinem Projekt tatsächlich im Moment damit, dass ich in solchen Situationen auf Entity Framework 6 innerhalb des Core-Projektes ausweiche. Das ist nämlich möglich. Sie können innerhalb eines Projektes Entity Framework Core 1 und Entity Framework 6 parallel nutzen, sogar innerhalb einer Assembly. Die beißen sich nicht, weil die in verschiedenen Namespaces liegen, auch wenn sie teilweise gleiche Klassennamen haben. So implementiere ich eben im Moment, dann natürlich auf Basis von dem Full Framework, einige Dinge noch in Entity Framework 6, in der Hoffnung, dass ich möglichst bald diese Teile eben austauschen kann durch eine Core-Implementierung. Was ich dabei verliere, ist einfach natürlich dann die Plattformunabhängigkeit, weil damit läuft meine Anwendung dann eben tatsächlich momentan nur auf dem Full Framework und damit auf Windows. Ich kann sie damit eben nicht auf Linux und auf iOS und Android dann betreiben. Ja, das ist etwas schade an der Stelle. Da hoffen wir aber, dass da in nächster Zeit eine neue Version kommt und wie es in dieser neuen agilen Welt eben üblich ist, kommen die neuen Versionen ja auch nicht mehr im Abstand von 2 Jahren, sondern eher im Abstand von 2-3 Monaten. Hier ist das mit der Client Evaluation für Sie auch nochmal zum Nachlesen dann dokumentiert. Auch so eine Situation, wie Sie sie hier sehen, mit dem Aufruf einer C-Sharp-Methode innerhalb des Link-Statements. Sowas war bisher gar nicht möglich, also dass Sie hier eine Methode aufrufen, die dann da in Ihrem C-Sharp-Code steht. Das ist jetzt zwar syntaktisch möglich, führt aber natürlich auch dazu, dass Ihre Methode auf dem Client ausgeführt wird. Der Rest von Ihrem Link-Statement geht schon zur Datenbank, aber dieser zusätzliche Filter, der kommt dann eben nachträglich auf dem Client hinzu. Ja, also neue syntaktische Möglichkeiten, aber auch neue Möglichkeiten, was falsch zu machen. Zumindest hinsichtlich der Performance. Ja, bei den Ladestrategien ist es so, dass momentan das Lazy Loading, was ja der Standard in Entity Framework 6 ist, nicht unterstützt wird. Das heißt, wenn Sie ein Flugobjekt laden und der Pilot dazu und die Passagierliste ist ja standardmäßig null und Sie greifen jetzt auf die entsprechenden Navigationseigenschaften zu, dann hat Entity Framework 6 immer automatisch ein weiteres SQL-Statement zur Datenbank geschickt, um diese Daten automatisch nachzuladen. Das macht Entity Framework Core 1 nicht. Sie müssen entweder durch ein explizites Load, das gab es ja bisher auch schon, die Daten nachladen, oder Sie müssen vorher durch ein Include die Daten mit anfordern, oder Sie müssen eben die Daten vorher im RAM gecached haben, sodass Entity Framework sie im Sinne des Relationship-Fix-Ups miteinander verbinden kann. Ja. Das Lazy Loading wird auch nachgerüstet werden. Beim Eager Loading hat sich auch ein bisschen was verändert. Die Syntax ist ein bisschen intuitiver geworden. Das, was hinten rauskommt, ist im Moment ein klein bisschen verwunderlicher, weil bisher war es so, wenn Sie so einen Block von Include-Statements hatten, dann war immer klar, daraus entsteht ein SQL-Befehl und Sie hatten damit die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie groß und umfangreich Ihr SQL-Befehl werden soll. In der neuen Version ist es jetzt so, dass Entity Framework da intern selber entscheidet, ein größeres Include-Statement dann in einzelne Teile zu zerteilen und dann kommen da plötzlich 4 SQL-Befehle raus statt einer. Genau. Das muss nicht unbedingt nachteilig sein, weil natürlich die Result-Sets an der Stelle entsprechend kleiner sind. Nur die Möglichkeit hatte ich ja vorher auch schon, quasi selber zu entscheiden, wie groß ich mein Include-Statement definieren möchte und was ich eben durch Lazy Loading oder durch explizites Laden dann gerne nachladen möchte. An der Stelle werde ich jetzt einfach im Moment ein klein bisschen bevormundet, weil Entity Framework mir gar nicht mehr ermöglicht, so ein mördergroßes SQL-Statement zur Datenbank zu schicken. Ja, bei den Transaktionen gibt es auch so ein paar Änderungen oder beziehungsweise Dinge, die noch nicht implementiert sind. Wenn Sie mit dem Transaction Scope arbeiten bisher, das geht nicht mehr, da müssen Sie jetzt explizit mit Begin Transaction arbeiten. Das gab es vorher auch schon. Der Transaction Scope wird später auch wieder unterstützt werden, aber momentan noch nicht. Genauso gibt es im Moment zum Beispiel keine Validierungsfunktionen. Entity Framework 6 hat ja immer, bevor ein Objekt zur Datenbank geschickt wurde, nochmal überprüft, ob das überhaupt Sinn macht. Ob zum Beispiel Stringlängen eingehalten wurden, ob auch weitere Bedingungen, die Sie definiert haben, eingehalten wurden. Jetzt ist es so, dass Entity Framework Core das Objekt bei Safe Changes zur Datenbank schickt und dann eben Ihnen sagt, was die Datenbank nicht gewollt hat an der Stelle. Was neu ist in Entity Framework Core, ist, dass Insert, Update und Delete Statements nicht mehr einzeln zur Datenbank geschickt werden, sondern in Batches. Also die Situation, die Sie hier oben sehen, ich habe da eine Schleife und innerhalb der Schleife mache ich ein Update und dann irgendwann mache ich später ein Save Changes. Das hätte halt bisher zu einzelnen Update Statements in einzelnen Roundtrips geführt. Jetzt wird Entity Framework nach eigenem Ermessen solche Update Statements zu einem Batch zusammenfassen und nur noch einen Roundtrip zur Datenbank machen. Also meine Erfahrung ist da, dass so die maximale Batch Size irgendwo bei 250 offensichtlich liegt. Sobald mehr als 250 Befehle auf einmal abgeschickt werden müssten, macht dann Entity Framework mehrere Roundtrips daraus. Eine Funktion, die ich sehr begrüße, ist die Einstellung des Default Tracking Behaviors. Es ist ja so, dass Top-Optimierungsfeature von Entity Framework nicht mit Tracking Queries, sondern mit No-Tracking Queries zu arbeiten und einzelne Objekte, die man ändern möchte, nachträglich zu attachen. Bisher musste man aber immer daran denken, in jeder einzelnen Query as No-Tracking anzugeben. Und das entfällt nun, weil man jetzt das Query-Tracking-Behavior des ganzen Kontextes in den No-Tracking-Modus versetzen kann und damit sagen kann, alle Queries, die du ab jetzt ausführst, bitte im No-Tracking-Modus durchführen. Ja? Und damit sind viele Fehlerquellen dann an der Stelle auch eliminierbar. Ist ein bisschen schlecht für mich. Ich mache sehr viel Consulting im Bereich Performance-Optimierung für Entity Framework und ich fürchte, dann wird es weniger Kunden geben, die Performance-Probleme mit Entity Framework haben. Direkte SQL-Ausführung, erlauben Sie mir dazu auch noch ein paar Worte zu sagen. Und zwar ist es jetzt syntaktisch ein bisschen anders geworden mit dem From-SQL, das hatten wir ja schon. Es ist jetzt aber eben auch möglich, was vorher nicht ging, SQL und Link in einer Query miteinander zu mischen und dafür zu sorgen, dass die dann in der Datenbank auch wirklich zusammen ausgeführt werden. Also Sie sehen hier oben einen SQL-Teil. Und dieser SQL-Teil, der taucht hier unten wieder in dem inneren Select auf. Und der äußere Teil von diesem SQL-Befehl, der stammt eben aus dem Link-Befehl. Wenn Sie das bisher gemacht hätten in Entity Framework 6, dann hätten Sie tatsächlich erreicht, dass der SQL-Befehl auf der Datenbank ausgeführt worden wäre und der Rest im RAM. Da ist die Situation jetzt besser geworden, weil jetzt setzt Entity Framework die beiden zusammen und führt sie zusammen in der Datenbank aus. Das gilt dann natürlich auch zum Beispiel bei der Ausführung von Table-Valued Functions. Zum Abschluss noch zwei, drei Worte zu dem Thema Migration. Ich hatte es ja schon erwähnt, die Migration von Code First ist einfacher, als wenn Sie von Database First oder zu Model First zu Entity Framework wechseln wollen. Und trotzdem ist der Aufwand nicht gering, sondern mittel an der Stelle von mir bewertet, weil Sie werden feststellen, dass Sie doch eine Reihe von Dingen ändern müssen. Insbesondere dann, wenn Sie halt End-to-M-Mappings haben, wenn Sie mit Table-per-Type-Vererbung arbeiten und so weiter, dann ist es nicht einfach nur mit ein bisschen Suchen und Ersetzen von ein paar APIs getan, sondern bedeutet das wirklich, dass Sie zusätzliche Klassen schreiben müssen, dass Sie im Data-Binding einiges ändern müssen in Ihrem UI. Also da kommt durchaus einiges auf Sie zu. Und Microsoft sieht das auch nicht so, dass Sie jetzt wirklich von AF6 am heutigen Stand zu EF Core migrieren sollten, sondern EF Core ist etwas für neue Projekte, die Sie jetzt beginnen, wo Sie dann eben im Hinblick auf Zukunft Sicherheit erreichen möchten, dass Sie eben dort schon mit der neuesten Technik arbeiten. Paar Details zu den Migrationen finden Sie auch noch auf der Folie und wie das mit der Koexistenz funktioniert. Genauso kommen hier ein paar Folien, die ich auch nur für Sie als Referenz habe. Da ist nochmal detailliert dargestellt, welche Features es in EF Core gibt und nicht gibt im Vergleich zu EF 6. Ja, das, so können Sie sich alles nur in Ruhe angucken. Dafür habe ich es nur auf die Folien gepackt. Ich möchte nur den Hinweis geben, dass es dort alles nachzulesen ist. In meinem Fazit möchte ich jetzt einfach nochmal auf übergeordneter Ebene die beiden Frameworks vergleichen. Sie haben bei EF Core den deutlichen Vorteil, dass Sie viel mehr Betriebssysteme jetzt unterstützt haben. Sie haben mehr Datenbankmanagementsysteme von Microsoft-Seite unterstützt und es wird auch von den anderen Anbietern von Treibern entsprechend in Zukunft da bessere Unterstützung geben. Es wird dann auch die Unterstützung für NoSQL-Datenbanken geben, also mehr Flexibilität, wann Sie Entity Framework einsetzen können. Allerdings, momentan ist es so, dass im Bereich der ORM-Features, der Link-Features und auch der Unterstützung eben für SQL, Stored Procedures und Table-Valued Functions die Funktionsbreite einfach eingeschränkt ist. Nicht alles, was Sie aus EF6 kennen, ist in EF Core schon verfügbar. Sie können kein Database First und kein Model First mehr machen, sondern nur noch dieses Code-basierte Modeling, kriegen allerdings dafür eine bessere Performance und eben eine bessere Zukunftssicherheit. So, in Summe heißt das für Sie, wenn Sie jetzt ein neues Projekt beginnen, dann sollten Sie mit EF Core tatsächlich sich nochmal detaillierter auseinandersetzen, ob Sie das schon einsetzen möchten. Wenn Sie eine App schreiben, ist es sowieso die einzige Wahl, dann mit EF Core zu arbeiten an der Stelle. Oder Sie müssten halt auf OR-Mapper verzichten oder irgendein anderes Produkt nehmen. Das EF6 können Sie da nicht einsetzen. Wenn Sie eine ASP.NET Core-Anwendung schreiben wollen, die auch wirklich plattformunabhängig läuft, wäre es auch eine gute Alternative, auf EF Core zu setzen. Oder eben, wenn Performance für Sie sehr, sehr wichtig ist, dann sollten Sie auf jeden Fall auch in Betracht ziehen, dass Sie schon jetzt dann eben EF Core an der Stelle einsetzen. Gibt es irgendwelche Fragen? Da bitte, ganz laut, wenn es geht. Ja. Nee. Also das SQLite ist bisher da die einzige Implementierung. Sie können natürlich selber seinen entsprechenden Treiber anpassen dann an der Stelle. Der Treiber ist für SQLite ist ja Open Source, aber nicht mit wenig Aufwand an der Stelle. Ich habe mich allerdings auch noch nicht damit beschäftigt, Treiber zu implementieren. Das ist schon in der Vergangenheit auch immer ein bisschen Arbeit gewesen und das ist jetzt auch Arbeit. Naja, es ist schon so, dass eben im Untergrund weiterhin der Data Reader und das Command-Objekt arbeitet. Aber Sie müssen eben alle Unterschiede zwischen SQLite und anderen Datenbankmanagementsystemen, die Sie da nutzen wollen, dann eben auch selber berücksichtigen. Ja. Wenn die voll kompatibel sind zueinander, was die SQL-Syntax angeht, dann werden Sie da relativ schnell erfolgreich sein. Ja, okay. Also dann, ich kenne diese Variante da von SQLite, die Sie angesprochen haben, nicht von... Ah, okay. Dann dürfte das funktionieren. Ja, also das, wenn das SQL verständlich ist, was eben von dem Treiber, dann könnten Sie das mal probieren. So, du wolltest nicht mehr. Hat sonst noch jemand eine Frage gehabt? Irgendwie gerade zuckte noch jemand? Nee. Gut, ich stehe Ihnen auch gerne noch hier zur Verfügung. Ich möchte Sie anderen nicht mehr aufhalten. Einen schönen guten Abend noch und danke für die Aufmerksamkeit.